ARD.
Was ist in der deutschen Wirtschaft los? Geht es endlich voran? Kommt Schwung rein oder bleibt alles so düster, wie es war? Das Statistische Bundesamt hat gestern eine Schätzung zum dritten Quartal abgegeben. Und wenn man der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zuhört, dann klingt sie ehrlicherweise auch so, als wüsste sie nicht weiter.
Wenn wir keine Wirtschaftsmacht mehr sind, dann werden wir in dieser neuen Weltordnung ohnmächtig sein. Das wollen wir nicht, das will ich nicht, das wollen Sie nicht.
Außerdem befassen wir uns passend zu Halloween mit einem gruseligen Jubiläum, dem Bruch der Ampelkoalition vor ziemlich genau einem Jahr. Wir fragen uns, was machen eigentlich die damaligen Minister jetzt? Ihr seid beim Berlin-Code. Mein Name ist Linda Zervakis. Wir zeichnen diese Folge am Freitagmittag auf. Und meine Experten heute sind Martin Polanski. Er kümmert sich im ARD-Hauptstadtstudio um die Wirtschaft und hat der Wirtschaftsministerin gut zugehört. Und Jan-Peter Bartels. Er kennt sich bei den Themen Arbeit und Soziales bestens aus. Hallo ihr beiden.
Hallo. Schönen guten Tag.
Martin, ich habe es eben schon erwähnt. Es gibt ganz frische Zahlen zum Wirtschaftswachstum. Darauf hast du mit Spannung gewartet. Jetzt mal ehrlich, wie düster sieht es wirklich aus?
Also wir haben kein Wachstum, aber die Wirtschaftsleistung ist auch nicht geschrumpft im dritten Quartal, sondern liegt eben bei 0,0%. Also man bewegt sich sozusagen nicht voran, tritt auf der Stelle die deutsche Wirtschaft. Und das ist schon seit geraumer Zeit. Wir hatten ja 2 Jahre Rezession, 2023 und 2024, wo die Wirtschaftsleistung eben geschrumpft ist. Und jetzt kommt man nicht so richtig raus. Das hat 2 wesentliche Gründe jetzt gehabt. Also der Export, der stockt, da gibt es große Probleme. Autoindustrie, Chemieindustrie, hohe Kosten in Deutschland. Und auf der anderen Seite ist auch der Konsum in Deutschland ziemlich zurückhaltend. Also die Leute halten ihr Geld zusammen, weil ja jeder auch weiß, das ist alles sehr viel teurer geworden und es kommt gewisse Unsicherheit auch da. Also wie wird es dann zukünftig für mich auch weitergehen? Die sicherlich auch einige Leute verspüren diese Unsicherheit.
Jetzt kann man sagen, okay, 0% hört sich jetzt nicht wirklich gut an, aber ist ja besser als gar kein Wachstum oder beziehungsweise noch weniger Wachstum. Wenn die Wirtschaft geschrumpft wäre, kann man das nicht auch ein bisschen so interpretieren?
Also ich würde das so sehen oder vergleichen mit einer Bundesligamannschaft, die schon seit geraumer Zeit im Tabellenkeller unterwegs ist, also in der Abstiegszone, die also dann regelmäßig verliert, ab und zu mal etwas besser dasteht. Und wenn sie dann ein 0:0 spielt, dann steht man ja so ein bisschen ratlos davor und fragt sich, ist das jetzt gut oder schlecht? Mhm. Bringt einen das jetzt wirklich weiter? Also die deutsche Wirtschaft, die stagniert im Grunde genommen und für dieses Jahr wird maximal ein Mini-Wachstum erwartet. Also so schlecht oder vor allem so anhaltend, so lange schlecht war es eigentlich noch nicht.
Aber um mal bei dem Fußballbeispiel zu bleiben, also ein Unentschieden ist ja eine gute Ausgangslage und wenn man mal guckt, was zum Beispiel das IFO-Institut jetzt schreibt, die sagen, naja, die Geschäftslage wurde schlechter, aber die Stimmung hat sich ein bisschen verbessert. Die Unternehmen planen, weniger Jobs abzubauen, als das noch vorher der Fall war. Also man könnte natürlich auch sagen, Unentschieden ist eine gute Ausgangslage für eine schöne Serie.
Das ist immer die Trainerinterpretation nach dem Spiel, würde ich sagen. Also man kann natürlich die Lichtblicke sehen und man kann auch sozusagen das eher Negative
für mich heute hier betonen. Auch ein bisschen wie im Sportstudio, gebe ich ganz ehrlich zu. Wir bleiben mal bei diesem schönen Gedanken. Jetzt kommen wir zur Trainerin, der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Die hat da auch auf diese Zahlen gewartet und die hat dann am Dienstag eine ziemlich klare Grundsatzrede dazu gehalten.
Und ich stehe heute hier, um auch zu konstatieren, dass die wirtschaftsliberale Weltordnung, wie wir sie kannten, so langsam, aber sicher der Vergangenheit angehört. Sie kommt nicht wieder.
Da habe ich direkt einen Kloß im Hals. Martin, was meint sie damit?
Also sie verweist ja darauf, dass sich doch wirklich was verschoben hat in den letzten Jahren, würde ich sagen. Jahrzehntelang konnte Deutschland darauf setzen, dass man immer freiere, offenere Märkte weltweit hat. Deutschland ist ja sehr stark exportorientiert. Man verkauft eben viele Produkte in alle Welt. Und die Märkte wurden insgesamt, sagen wir mal, immer offener, was Deutschland eben auch zum Vorteil gereicht hat. Also wir sind dadurch reicher geworden im Grunde genommen. Und diese Politik der offenen Märkte, die ist seit geraumer Zeit, ja, wahrscheinlich vorbei, mindestens stark in Gefahr. Auf der einen Seite US-Präsident Trump, der eben ganz klar auf Protektionismus setzt, eben auf diese Zollpolitik. Der sagt, offene Märkte sind schlecht für uns. Wir gucken nur noch auf unseren eigenen Vorteil. Auf der anderen Seite China, die natürlich extrem mächtig geworden sind, weil sie in bestimmten Bereichen fast eine Monopolstellung sich inzwischen auch erarbeitet haben, muss man ehrlicherweise sagen. Aber eben auch durch Maßnahmen, wo man geguckt hat, wie schaffen wir es auch möglicherweise durch unfaire Mittel, Wettbewerber wie Deutschland vom Markt zu drängen. durch Subventionierung zum Beispiel, oder dass man bestimmte Produkte in China gar nicht richtig reingelassen hat. Und das hat sich eben massiv verschoben. Das heißt, die Zeit der offenen Märkte scheint zu Ende zu gehen.
Wobei die Zeit der offenen Märkte ist vorbei. Da würde ich vielleicht sagen, also das Pendel geht gerade mal in eine andere Richtung, aber mal gucken, wie lange das noch so ist. Weil also Trump mit seiner America First Politik, wir sind uns selbst genug, wir sind die Wichtigsten, das mag sich ja jetzt erstmal gut anhören, aber die Frage ist, ob das auf Dauer funktioniert in einer so vernetzten Welt, wie wir es am Ende sind. Also ich würde das eher als eine Findungsphase sehen wollen, Optimist, der ich bin.
Ja, das kann natürlich sein, dass sich das wieder verändert. Würde ich dazu, man kann ja schwer in die Zukunft schauen, aber ich meine, das Pendel steht definitiv jetzt in die andere Richtung. Und das ist letztendlich zum großen Nachteil für Deutschland und ist letztendlich auch zum großen Nachteil wahrscheinlich auch für viele US-Konsumenten, weil sie feststellen werden, wenn es auf alle Produkte aus China hohe Zölle gibt, werden Sachen am Ende des Tages eben teurer.
Aber heißt das im Umkehrschluss, dass wir eigentlich jetzt gerade machtlos sind und total abhängig sind, was in der Welt passiert und dann erst wieder agieren können, um da rauszukommen?
Das ist ja, glaube ich, jetzt tatsächlich die große Sorge der Europäer und das wird auch im Augenblick einfach mal konstatiert. Also Trump hat jetzt den chinesischen Präsidenten gerade getroffen. Er hat gesagt, da sitzen jetzt die beiden größten Wirtschaftsmächte beisammen, USA und China. Früher hätte man die Europäer auch noch irgendwie dazu gezählt als dritte große, also die gesamte EU als dritte große Wirtschaftsmacht, scheint da keine große Rolle mehr zu spielen. Und man nimmt das eben auch wahr, steht, glaube ich, auch relativ ein bisschen ratlos davor, dass man feststellt, okay, wir sind wirklich irgendwie an den Rand gedrängt und man hat Sorge, dass man dann auch ja, unter die Räder kommt bei diesem Machtkampf zwischen den USA und China, weil eben die US-Regierung ja auch keinerlei Rücksicht auf europäische Interessen nimmt bei dieser ganzen Geschichte. Und die Europäer jetzt erstmal sehen müssen, sich neu positionieren müssen, wie gewinnen wir da wieder an Einfluss? Weil letztendlich ist Europa ja immer noch wirtschaftlich relativ stark.
Jan-Peter. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Also es ist zurzeit halt ein bisschen so, um beim Thema Fußball zu bleiben, die USA und China spielen und wir stehen am Rand und gucken zu und dürfen halt nicht mal pfeifen.
Mhm. Aber was schlägt denn jetzt die Wirtschaftsministerin vor, Katharina Reiche? Hat die ein Rezept, um da wieder rauszukommen?
Also Katharina Reiche verweist vor allem auf das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Also diese geopolitischen Gemengelagen kann sie natürlich auch nicht ändern. Auch die Bundesregierung ist da sozusagen nur ein kleiner Player. Aber man hat natürlich auch eigene Hausaufgaben zu machen. Und die sind ja seit langem bekannt. Also Stichwort relativ hohe Kosten in Deutschland für Unternehmen, hohe Sozialabgaben, die gezahlt werden müssen. Wir haben das Problem mit dem Arbeitsmarkt, dass wir zwar inzwischen ja fast 3 Millionen Arbeitslose haben, auf der anderen Seite in vielen Bereichen qualifizierte Kräfte gar nicht gefunden werden von Unternehmen. Wir haben den Evergreen-Bürokratieabbau, wofür seit Jahren schon drüber geredet wird. Und so richtig kommt man da offenbar auch nicht voran. Und von daher kann sicherlich in Deutschland einiges gemacht werden. Aber es braucht letztendlich auch dann möglicherweise Reformen, die auch spürbar sind. Und wo dann auch sagen muss, okay, Lebensarbeitszeit, um das Rentensystem stabil zu halten, muss vielleicht einfach wirklich verlängert werden. Können wir uns tatsächlich alle Sozialleistungen so leisten?
Lass uns da noch mal einmal genauer darauf eingehen, Jan-Peter. Was heißt das? Kein Wachstum hat doch auch ja extreme Konsequenzen für den Arbeitsmarkt, für die Rente, für soziale Leistungen. Wie genau?
Also es ist ganz einfach so, je mehr Leute arbeitslos sind, umso mehr Geld fehlt am Ende im Gesundheitssystem, weil vorher haben die ja ihre Beiträge gezahlt, vorher haben die nicht nur Beiträge für die Krankenkasse gezahlt, sondern auch für die Rentenkasse und das sind ja alles Umlagesysteme, sodass am Ende dann andere oder der Staat eben das Geld beischießen müssen. Bei der Bürgergeldreform jetzt, da hat man gesehen, was für Mechanismen das sind. Das wird ja jetzt reformiert, das Bürgergeld, und die Bundesregierung hat vorher ja viel versprochen und am Ende steht in dem Gesetzentwurf, es sollen 86 Millionen gespart werden. Da denkt man sich, oh mein Gott, ist das wenig? Und da merkt man, der eigentliche Hebel ist, wenn die Leute wieder arbeiten. Wenn nämlich 100.000 Arbeitslose wieder voll arbeiten, so hat mir das Enzo Weber gesagt vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, dann bringt das 3 Milliarden Euro, die der Staat spart und die in die Systeme einzahlen. Also will heißen 100.000, 3 Milliarden, da merkt man, das geht ja in beide Richtungen. Wenn Menschen arbeitslos werden, verursacht das Kosten. Und wenn Menschen neu in Arbeit kommen, dann bringt das dem Staat was und damit auch uns allen.
Aber das heißt, dann muss sich Deutschland quasi neue Konzepte überlegen, weil wir ja gehört haben, in der Autoindustrie brechen irgendwie ganz viele Jobs weg und. Was ist da das Rezept und wie schafft das Deutschland? Also eigentlich müssen wir doch jetzt irgendwie uns zusammensetzen und neue Ideen erspinnen.
Also am Ende werden wir immer von der Weltwirtschaft abhängig sein. Ich denke, dass hat Frau Reiche in ihrer Rede aber der Wirtschaft auch so ein bisschen ins Buch geschrieben. Die hat da gesagt, Leute, ihr müsst euch neue Märkte erschließen, ihr müsst mal gucken, was gibt es noch, vielleicht auch ins Risiko gehen, mal neu denken. Also im Endeffekt ist es so Branchen, in denen wir stark sind, optische Mikroskope, die können wir halt nicht nur in Deutschland und Europa verkaufen, da braucht man mehr Abnehmer. Man muss also gucken, was ist mit Brasilien, was ist mit Indien, was sind mit diesen aufstrebenden Volkswirtschaften, die im besten Fall eben auch demokratisch sind, damit die nicht im Hauruck-Verfahren wie China sagen, so und ab heute machen wir alles anders. Das ist ja der Fehler, den wir bisher gemacht haben, sowohl der Staat wie auch die Wirtschaft, sehr stark auf China zu setzen. Und wenn China jetzt sagt, ja, jetzt haben wir so eine Art Monopolstellung, wir nutzen das jetzt aus, dann fahren wir gegen die Wand.
Mhm. Geht es den anderen europäischen Ländern denn genauso schlecht oder haben die irgendwas besser gemacht als wir?
Also wenn man sich die Zahlen anguckt, sind die Wirtschaftsdaten in Deutschland noch mal schlechter als bei den europäischen Nachbarn. Das hat, glaube ich, im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen ist Deutschland eben besonders stark exportabhängig, besonders stark auch abhängig von Industrieexporten. Also so einen großen Industriebereich gibt es ja in vielen Ländern Europas gar nicht mehr. Man denke zum Beispiel, es ist jetzt kein EU-Land mehr, aber die Großbritannien, die haben ihre Industrie praktisch ja platt gemacht, sowieso. Andere Länder im Zweifelsfall auch. Und das Zweite ist, dass wir natürlich eine sehr große Abhängigkeit hatten von den russischen Energielieferungen, Gaslieferungen, die ja praktisch, die gibt es nicht mehr, sondern wir haben jetzt eben Energie, die teurer geworden ist und das macht sich dann eben schon auch massiv bemerkbar.
Insgesamt muss man ja sagen, Stimmung in Deutschland nicht besonders gut, eher mies und auch die Wirtschaftsministerin macht den Eindruck, dass das so schnell jetzt nicht unbedingt besser wird.
In Deutschland ist Scheitern ein Makel. Risiken müssen um jeden Preis vermieden werden.
Würdet ihr sagen, sie hat recht?
Also was die miese Stimmung angeht, auf jeden Fall. Was die Sache mit dem Scheitern ist ein Makel angeht, in der Tat sind wir relativ risikoavers. Auf der anderen Seite ist das auch einer der Gründe, warum wir da stehen, wo wir sind, würde ich als Optimist sagen. Martin darf mir dann gleich widersprechen. Wenn ich noch eine Sache anfügen darf, was ich ganz spannend finde an dem, was Frau Reiche da in dem Zusammenhang gesagt hat. Sie sagt, naja, wir machen jetzt einen Investitionsbooster, wir machen das schrittweise Absenken der Körperschaftssteuer und dann sagte sie ganz bedeutungsschwanger und traurig, so wirkt es zumindest auf mich. Naja, es wird sich zeigen, ob diese Schritte wirklich ausreichen. Und da muss man ja mal sagen, also Ludwig Erhard hat gesagt, die Wirtschaft ist zu 50% Psychologie. Und wenn wir mal optimistischer denken und uns besser verkaufen, Klammer auf, für einen Amerikaner überhaupt kein Problem, dann läuft eben halt auch besser oder zumindest ist die Ausgangslage dann besser. Also ich glaube, Frau Reiche hätte ja auch sagen können, naja, also wir machen jetzt schon mal eine Menge und wisst ihr was, wenn das nicht reicht, dann legen wir noch einen drauf. Mhm. Also das ist im Prinzip die gleiche Aussage, aber anders gewendet. Wir sollten mal optimistischer denken vielleicht.
Ich werde euch mal zusammenstecken irgendwie. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass sie es bei der nächsten Rede ein bisschen optimistischer verkauft. Ja, weil das war ja das grundsätzliche Ding, das ja auch versprochen wurde, die Menschen werden etwas merken.
Genau, also bis zum Sommer sollte sich die Stimmung ja gedreht haben. Es hat sie sich nicht so richtig gedreht. Wir haben jetzt Herbst, gehen auf den Winter zu. Wir hatten im Sommer auch so einen Investitionsgipfel im Kanzleramt, da erinnere ich mich dran, weil ich darüber berichtet habe. Und auch das sollte ja die Stimmung verbessern. Wir spüren im Augenblick jetzt, glaube ich, an keinem Punkt, dass die Stimmung besser geworden ist. Ich finde interessant derzeit diese Videokampagne der Deutschen Bahn. Wir sind ja an dem Punkt, wo man eben sich über das eigene Unvermögen schon auch lustig macht und dass man sagt, also das ist ja ein Schenkelklopfer, dass wir so schlecht sind, dass man daraus irgendwie ein lustiges Video macht, das ich auch persönlich sehr lustig finde. Das erinnert mich so ein bisschen an Arm, aber sexy, was mal der frühe regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, über seine eigene Stadt gesagt hat. Aber das ist natürlich, da kann man drüber lachen, dass man sozusagen ja irgendwie nicht gut dasteht, aber irgendwann bleibt einem auch das Lachen im Halse stecken, würde ich sagen. Und von daher braucht es, glaube ich, jetzt nicht nur irgendwelche Ansagen, es wird alles besser, sondern es muss eben auch wirklich was gemacht werden, damit Dinge besser werden können.
Also ich glaube, das Problem ist auch, dass in der Wirtschaft eben das Vertrauen fehlt, das was gemacht wird. Es gab vor kurzem eine Umfrage vom Mittelstandsverband BVMW, der hat seine Mitglieder gefragt, glaubt ihr, dass der Herbst der Reformen kommt? Glaubt ihr, dass es Verbesserungen für die Unternehmen geben wird? Da haben 81% der Mitglieder geantwortet, nein, das glauben wir nicht. Und da muss man sagen, also wenn ich Unternehmenschef bin, nehme ich natürlich nur dann Geld in die Hand, investiere das, schaffe neue Arbeitsplätze, wenn ich glaube, dass sich das lohnt. Ansonsten halte ich meine Kohle zusammen und warte auf bessere Zeiten. Und das Problem, und da sind wir auch wieder bei der Verkaufe, die Leute müssen glauben, dass es besser wird, damit es eine Initialzündung gibt. Mhm. Das Fußballteam, das nicht daran glaubt, dass es gewinnt, wird es auch nicht tun, höchstwahrscheinlich. Und das ist eben die Ausgangslage, die wir haben.
Also braucht es den Trainer, der bei einem 0:0 danach in die Kabine geht und sagt, das war jetzt der Anfang. Ja. Nächstes Mal gewinnen wir.
Ja, so geht es ja auch. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, für alle, die jetzt nicht wissen, über was wir da gerade gesprochen haben, du hast die Bahnserie angesprochen, Bohr Bahn mit Anke Engelke. Ich bin heute auch Bahn gefahren, hatte nur 5 Minuten Verspätung, aber ich gucke sie mir auch immer sehr gerne an. Und immer, wenn ich sie gucke, hat die Bahn zwischen 60 und 90 Minuten Verspätung. Insofern nur das als kleine Anmerkung an dieser Stelle.
Trotzdem kriege ich dann auch gute Laune, wenn ich die Videos anschaue.
Ja, absolut. So, und ich möchte noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Es gab ja noch das große Thema Klimaschutz. Von diesem Thema hört man gefühlt gar nichts mehr. Und jetzt frage ich mal ganz provokant, kann man sagen, wenn das Wachstum stockt, dann ist Klimaschutz das Erste, was geopfert wird? Oder anders gefragt, kann sich Deutschland Klimaschutz überhaupt noch leisten?
Ich glaube schon, dass es eine gewisse Fokusverschiebung jetzt gibt. Wir hatten ja eine Ampelregierung, die stark auf Klimaschutz gesetzt hat. Wir hatten eine EU-Kommission, die vorherige EU-Kommission, die nun sehr stark auf Klimaschutz gesetzt hat. Wir haben jetzt die Situation, wo bestimmte Branchen die Frage stellen, ist die Klimaschutzpolitik vielleicht wettbewerbsschädlich für uns? Also wir haben einerseits die Diskussion in der Autoindustrie, ist das Verbrennerverbot 2035 wirklich die schlaue Entscheidung, wenn wir letztendlich eine Autoindustrie haben, die vor allem von Verbrennern lebt. Stichwort Porsche zum Beispiel, die jetzt gerade wieder festgestellt haben, sie können ihre E-Autos nicht so richtig verkaufen und versuchen, die wieder zurückzuschwenken. Ob das schlau ist, klimatechnisch, kann man in Zweifel stellen, aber letztendlich rechnen die halt. Und wir haben eine Diskussion über den europäischen Emissionshandel. Das ist ja so, dass wer Emissionen ausstößt in der Industrie, muss dafür einen Preis bezahlen, der immer höher sein wird. Und dadurch sollen die Emissionen sinken. Und da kommen aus der Chemieindustrie Forderungen, diesen Emissionshandel stark zu reformieren, zu entschärfen letztendlich, weil sie sagen, wir haben schon jetzt große Probleme auf dem Weltmarkt und wir können nicht immer höhere Preise für Klimaschutz bezahlen. Von daher gibt es jetzt eben so eine Art Gegensatzdebatte Klimaschutz oder Wettbewerbsfähigkeit. Und das finde ich schon, ist eine Verschiebung in der Diskussion. Und da muss man sehen, wie weit dann tatsächlich Klimaschutzmaßnahmen am Ende des Tages abgeschwächt werden zukünftig.
Also das Problem ist, wenn man sparen muss, dann ist man als Politiker halt immer vor einem schwierigen Problem, weil was nice to have ist sozusagen, das kann man wegstreichen, aber den Leuten zu sagen, übrigens, wir haben kein Geld, ihr kriegt keine Rente mehr, das geht halt nicht, um mal aus meinem Fachgebiet Soziales zu sprechen. Das heißt, es gibt nur einen ganz kleinen Anteil des Haushalts, mit dem die Politiker wirklich arbeiten können und wo sie was machen können, da gehört halt der Klimaschutz dazu. Also selbst die Ampel, die ja sehr auf Klimaschutz bedacht war, als die in die Situation kam Ende 23, dass sie plötzlich viel Geld sparen mussten, war eins der ersten Sachen, die sie gemacht haben, dass sie die Prämie für Elektroautos über Bord geschmissen haben in einer Art Manöver über Nacht, wo den Grünen das Herz stark geblutet hat. Und im Endeffekt hat das 2,5 Milliarden gespart, glaube ich, pro Jahr. Also es ist eine Summe, wo Robert Habeck im Endeffekt später auch gesagt hat, hätte ich gewusst, welche fatalen psychologischen Effekte diese Entscheidung hat, dann hätte ich das nicht gemacht. Es ist nämlich im Anschluss die Zulassungszahl der Elektroautos, die Verkaufszahlen, die sind eingebrochen. Also das hat wirklich, apropos Vertrauen, was ausgelöst in den Leuten, die haben gesagt, da bleibe ich weg. Mhm. Das wird nichts mehr.
Und hat diese Entscheidung dann letztendlich auch jetzt mit dieser Stagnation zu tun, auch dass das mit der Wirtschaft nicht weitergeht? Gibt es da den Zusammenhang?
Ich würde die Elektroautos ehrlich gesagt ein bisschen anders bewerten. Diese Subventionierung für den Kauf von Elektroautos, das ist ja auch den Chinesen mit zugute gekommen. Also auf dem Markt sind ja vor allem die Chinesen führend. Und wir sehen das ja auch bei Solarpanels. Die kommen zu, ich weiß nicht, 95% aus China. Wenn ich das subventioniere, geht halt auch Geld nach China. Ob das so schlau ist, weiß ich jetzt nicht. Oder ob das der Sinn und Zweck einer solchen Subvention ist, wenn man eigentlich ja die deutsche Wirtschaft stärken will. Und von daher, Autoindustrie wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Aber eine Subventionierung mit der Gießkanne hat nicht zwingend das Ergebnis, dass die deutsche Industrie gestärkt wird.
Also ich würde da natürlich widersprechen und sagen, das ist auch eine Frage des Signals, das man damit setzt. Und wenn man eben sagt, wir gehen die Ladeinfrastruktur nicht an, wir geben keine Subventionen auf die Autos, wir regen die Leute nicht dazu an, dass sie wirklich umsteigen in diesem Moment, wo es noch A oder B sein könnte, dann glaube ich, bewegt sich da nichts. Ich glaube schon, dass langfristig, aber jetzt kommen wir natürlich sehr in dieses eine Thema, dass langfristig der Verbrenner zum Nischenmarkt werden wird.
Naja, und wir können auch festhalten, der Klimawandel, der denkt sich, ist mir doch egal, ob eure Wirtschaft wächst oder nicht, ich mache einfach weiter. So, also das als kleines Fazit von mir an dieser Stelle. So, Stichwort Ampel. Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Das ist jetzt fast ein Jahr her und vielleicht erinnern wir uns noch hieran.
Meine Damen und Herren, ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden.
Boah, das war der Moment, als Kanzler, also Ex-Kanzler Olaf Scholz, Christian Lindner rausgeschmissen hat.
Das war ein krasser Abend. Das war ein krasser Abend.
Das war sozusagen das offizielle Ende der Ampel. So, und jetzt haben wir ja eingangs gesagt, so, was machen denn eigentlich alle alten Ampel-Kollegen? Also, was macht Olaf Scholz?
Also Olaf Scholz zum Beispiel, der ist immer noch in der Politik. Der ist Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Potsdam, wurde da direkt gewählt. Hängt sich da auch rein, ist so mein Eindruck. Also Anfang des Monats zum Beispiel war er Büffelgucken bei einem Landwirtschaftsprojekt. Da wirkte er ganz gelassen, hat die dann gestreichelt. War ein Heidenspaß für die Journalisten, trotz Matsch und allem drum und dran.
Die fühlen sich sehr schön an. Also das ist wirklich ein gutes Gefühl. Und wir sind ja auch sehr friedlich.
Und im Bundestag sitzt er dann gern mal in einer der hinteren Reihen, also bei der Generaldebatte. Also bei der Generaldebatte zum Haushalt zum Beispiel habe ich ihn gesehen. Da saß links von ihm Saskia Esken, rechts dann Nancy Faeser. Und die haben
also
dann
die alte Gang sozusagen.
Scholz und Esken haben dann so die Köpfe zusammengesteckt und wirkten dann ganz heiter. Und ich saß dann oben und guckte dem Ganzen zu von der Besuchertribüne und fragte mich, na, was die beiden jetzt wohl über Merz, der sich vorne abmühte und seine Politik erklärte, was die wohl gerade lästern oder ob sie ihn loben. Wer weiß.
Wahrscheinlich ist er erleichtert, dass er da vorne nicht mehr steht und halt den Karren aus dem Dreck ziehen muss. Ne? Wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen das. Du beobachtest ja nicht nur Olaf Scholz, sondern ja insgesamt die SPD. Was würdest du sagen, was hat der Bruch mit den Sozialdemokraten gemacht?
Also die SPD steht ja aktuell in den Umfragen bei 14%. Tendenz, es sieht nicht gut aus. Also die Stimmung könnte auf jeden Fall besser sein. Ich glaube aber, dass viele in der SPD sehr mit sich im Reinen sind, was das Ende der Ampel angeht. Weil was wir eben gehört haben, wie Olaf Scholz den Lindner rausgeschmissen hat, das hört man immer wieder, ja, so kann man das machen. Natürlich ist die Partei ausgelaugt, wäre mein Eindruck. Die Erneuerung ist im Gang, aber läuft nicht so rein, wie man sich das vielleicht wünschen würde, weil zum Beispiel Klingbeil und Baas, das sind ja die SPD-Chefs, aber gleichzeitig eben auch Finanzminister und Arbeitsministerin. Das heißt, die haben zwei Jobs, die eigentlich beide Vollzeitjobs sind. Und ich habe das Gefühl, dass das alles auch sehr viel ist, wo es dann sehr schwierig ist, parallel noch Impulse in die Partei zu geben und zu sagen, wir wuppen jetzt was, wir stellen alles neu auf. Klingbeil hat auch noch ein kleines Kind. Also das sind alles Faktoren, wo es sehr schwierig ist von der Ausgangslage her. Das hängt jetzt nicht nur an den beiden Personen, das ist ja eine ganze Partei. Aber die kämpfen gerade doch sehr mit sich, ist mein Eindruck. Mhm.
Und dann gibt es ja eine Ampelpartei, die ist gar nicht mehr im Bundestag vertreten, das ist nämlich die FDP. Wir erinnern uns an den ehemaligen Parteichef Christian Lindner. Da ist es ja auch ziemlich ruhig geworden, man hat lange nichts mehr von ihm gehört. So klang er übrigens im Mai noch auf Instagram.
Ich habe für mich entschieden, dass ich mich erst einmal selbst frage, was willst du, was fasziniert dich, mit wem willst du zusammenarbeiten und wo kannst du einen Mehrwert leisten?
So, und schön auch mit dem Vogelgezwitscher. Man kann nur hoffen, dass er wirklich draußen in der Natur war und dass es nicht dieses kleine Häuschen war, was gerne auf Toiletten steht. Ich sag's nur mal. Ich habe Bilder im Kopf. Sorry. Aber er scheint ja die Frage für sich jetzt beantwortet zu haben. Was macht er?
Ja, genau. Er hat jetzt also ein Jobangebot, wenn man so will, beim Beratungsunternehmen Teneo. Die große internationale Firmen vor allem beraten letztendlich. In dieser Beratungsbranche kann man ja auch im Regelfall relativ viel Geld verdienen und da ist Expertise natürlich immer gefragt. Er bringt ja sicherlich auch dann viel Expertise mit durch seinen vorherigen Job und da gibt es Kritik dran, weil einige Organisationen befürchten, da könnten sozusagen Interessenkonflikte entstehen. Das wird derzeit geprüft. Es ist so, dass für Bundesminister gilt, dass sie im Regelfall ein Jahr so eine Art Karenzzeit haben, dass sie in dem Fall angeben müssen, ich habe einen neuen Job in Aussicht, prüf doch mal, ob es da Interessenkonflikte geben kann. Und dann gibt es eben jetzt einige, die sagen, man sollte bei Lindner jetzt diese Karenzzeit auf das mögliche Maximum von derzeit 18 Monaten anheben. Hätte dann aber zur Folge, dass er eben auch nicht arbeiten würde. Also dann würde er halt weiter Übergangsgeld bekommen. Ein Minister, der eben nicht arbeitet, bekommt eben die Hälfte seines Gehalts weitergezahlt. Es gibt auch Forderungen, dass man diese Karenzzeit auch bis zu 3 Jahre anheben sollte. Dass also bis zu 3 Jahre die Bundesregierung sagen könnte, nein, du darfst da nicht arbeiten. Auch das hätte dann zur Folge, dass natürlich letztendlich Übergangsgelder länger fließen würden, in dem Fall dann bis zu 2 Jahre. Und von daher ist es, glaube ich, auch politisch ein bisschen schwierig zu verkaufen. Ich vermag nicht zu bewerten, wie weit es da Interessenkollisionen gibt, aber es ist natürlich ein schwieriges Feld, wenn Minister einerseits sagt, ich will einen Job und andererseits gesagt wird, nee, den kannst du nicht machen, das kann man so und so bewerten.
Also ich finde das grundsätzlich schwierig, weil wenn wir wollen, dass gute Leute in die Politik gehen, dann müssen die ja auch eine Option haben oder eine Aussicht haben, was sie machen können, wenn sie aus der Politik rausgehen oder rausfliegen. Und das ist ja die Natur der Demokratie, dass es endlich ist. Also ohne Perspektive machen das keine guten Leute, da müssen wir uns wirklich mal was überlegen.
Aber klar ist es natürlich, wenn es wirklich direkte Interessenkollisionen gibt, also wenn jemand ein Wissen hat über bestimmte Vorgänge, die verhandelt worden sind bezüglich meinetwegen der Commerzbank jetzt, und wenn das dann eingesetzt wird, kann es natürlich da Probleme geben. Ja. Und von daher finde ich es schon auch richtig, da genauer hinzuschauen. Aber ich hätte, glaube ich, Zweifel zu sagen, wir brauchen 3 Jahre Karenzzeit, weil warum soll so jemand 3 Jahre im Zweifel herumsitzen? Das ist ja nun auch idiotisch.
So, und wir haben ja noch jemanden, und das ist Robert Habeck. Der ist ja noch ein bisschen länger geblieben, war ja noch im Bundestag, hat dann aber Ende August sein Mandat zurückgegeben. Und jetzt meldet er sich in einer anderen Rolle zurück. Robert Habeck ist jetzt Talkshow-Host im Berliner Ensemble. Nach der Politik, also Theaterbühne. Seine ersten Gäste waren die ehemalige ARD-Talkshow-Moderatorin und heutige Podcastmacherin Anne Will und Ex-Verkehrsminister Volker Wissing.
Ich will damit nicht Moderator werden und ich will auch nicht quasi in die Rolle des Politikers zurück, sondern ich stelle mir irgendwie vor, es muss doch gelingen, mit Menschen, die viel erlebt haben, die viel gesehen haben, ein normales Gespräch zu führen.
Ja, so ein echter Robert Habeck-Satz. Also was ist er jetzt? Ist er doch irgendwie Podcaster oder wie definieren wir jetzt seine neue Aufgabe?
Also ich habe das Gefühl, der ist noch in seiner Selbstfindungsphase so ein bisschen. Also die Christian Lindner schon überwunden zu haben scheint. Da ist Robert Habeck, der ja auch ein bisschen verkopfter ist, dabei natürlich immer sehr sympathisch wirkt und viel Applaus dafür bekommt. Aber mir scheint das so, es braucht dann auch ein bisschen Zeit. Er hat ja so einen Lehrauftrag jetzt in Kopenhagen, kriegt jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich dann wird er dann antreten in Berkeley, klingt ja auch super. Und dann macht er jetzt zu diesem Podcast, großes Publikum, viel Applaus. Das gefällt Robert Habeck. Er ist jemand, der eben auch, ja, sagen wir mal, eine ganz positive, natürlich kommunikative Wirkung hat auf sehr viele Menschen. Und ich glaube, in dieser Rolle gefällt er sich auch. Und er, glaube ich, wird sich auch in bestimmte Debatten weiter einmischen. Er wird versuchen, bestimmte Debatten, die ihm am Herzen liegen, auch voranzutreiben. Also sprich, die Frage zu stellen, wie schaffen wir es als liberale Gesellschaft, auch Probleme zu lösen, auch nicht nur uns in Konflikten zu verlieren, dass sozusagen die Gräben immer tiefer werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Mission, die er sieht. Und von daher, ja, kann man ganz gelassen, glaube ich, darauf warten, dass er weiterhin sichtbar sein wird.
Wobei, ich meine, Robert Habeck ist ja ein super Kommunikator, ein toller Redner, der braucht das auch, diese Aufmerksamkeit, genau. Die Bühne, die wird er ja auch an der Uni kriegen und auch hier, also man merkt ja gerade, wie eben bei dem Ton, wie seine Stimme so ein bisschen vibriert, der hat da schon Spaß dran, der kokettiert ja auch mit der ganzen Situation, also bei dieser Veranstaltung sagt er zum Publikum dann auch, naja, für mich hat sich der Nachmittag jetzt schon gelohnt, weil ich wollte immer schon mal vor den Kulissen der Drei-Groschen-Oper stehen, also der kokettiert damit, der hat den Saal dann auch im Griff und an der Stelle, am 30. November ist ja die nächste Veranstaltung, man braucht sich keine Mühe machen, die ist schon ausverkauft. Das heißt, er kriegt auch diese Resonanz, dass er noch gebraucht wird. Also mein Eindruck ist, dass der schon sehr bei sich ist mit dem, was er da tut.
Du kennst Robert Habeck ein bisschen besser, weil du ihn begleitet hast, als er Wirtschaftsminister war in der Ampelregierung. Was glaubst du, was er jetzt zu diesem 0% Wachstum sagt? Denkt er so, ja, die Neuen können es auch nicht besser?
Ich glaube, das wird er wohl denken und er wird vor allem, das hat er auch schon mehrfach betont, verweist er gerne darauf, ja, Schulden machen ist richtig. Also dieses 500 Milliarden Euro Schuldenpaket, das sich die neue Bundesregierung ja gleich zu Beginn im Grunde genommen genehmigt hat, wenn man so will, um eben zu investieren in die marode Infrastruktur in Deutschland. Da hat Habeck schon mehrfach gesagt, das habe ich doch immer gesagt, dass wir auch in der Ampelzeit hätten genau diese Schulden machen müssen, hätte eben sicherlich das Leben als Wirtschaftsminister auch erleichtert. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass eben auch bereits jetzt schon wieder viele Wirtschaftsinstitute davor warnen, dass dieses Paket, diese 500 Milliarden Euro Schulden, möglicherweise als Strohfeuer verpuffen könnten, weil sie letztendlich die wirklich strukturellen Probleme der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland nicht lösen und nicht angehen, sondern im Grunde genommen erstmal natürlich nur Geld auf den Markt werfen, aber da, dass sich grundlegend nichts ändert bei den Sozialversicherungen, bei den ganzen Sozialausgaben, bei den Steuerbelastungen für die Unternehmen und so weiter und so fort. Und dass es deshalb möglicherweise ja einfach nur verpuffen könnte, das ganze Geld.
Die Ironie der Geschichte ist natürlich, dass die Union in ihrer Oppositionszeit das immer hübsch gegeißelt hat, diese Ideen von Habeck. Ja. Ich sage nur, Zitat, schlechteste Wirtschaftsminister jemals. Und das Erste, was sie machen, ist boah, das Gleiche.
Mhm. Also, natürlich muss man auch zu Wert weiter zu sagen, das haben sie gemacht, um die SPD ins Boot zu holen, weil die SPD ja auch unbedingt Schulden machen wollte. Die haben ihre Schulden jetzt bekommen. Die Wirtschaft kommt nicht so richtig voran bislang. Okay, das Programm braucht sicherlich auch noch ein, zwei Jahre, um richtig zu wirken. Aber ob das denn der Gamechanger ist, da wachsen auch derzeit schon wieder die Zweifel.
Also kann man sagen, Spitzenpersonal und Parteien sind ziemlich beschädigt, aber Sprachbilder sind geblieben. Ich denke nur an Scholzen oder Rumampeln. Was bedeutet das?
Ja, für mich ist es auch eine gewisse Tragik. Also diese Ampelkoalition hat ja nicht alles nur schlecht gemacht. Und sie hat auch viele Reformansätze gehabt, die auch bleiben werden, meiner Ansicht nach. In der Energiepolitik zum Beispiel haben sie doch einiges, Klimaschutzpolitik, einiges auf den Weg gebracht. Staatsangehörigkeitsrecht haben sie verändert, kann man jetzt so stehen, wie man will. Aber das wird ja auch bleiben. Und dass sie sozusagen zu so einer Art Witz verkommen ist, das lässt auch ziemlich tief blicken, finde ich, auch für die politische Kultur in diesem Land. Also dass die in Erinnerung bleibt, die sind ein Witz gewesen. Nach 3 Jahren Regieren, das ist schon ziemlich bitter und wird eben auch die Stimmung nicht unbedingt in den letzten Jahren verbessert haben, dass man eben so auf die eigene Regierung schaut.
Jan-Peter, siehst du das auch so?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass langfristig das Bild der Ampel nicht das bleiben kann, was Martin gerade beschrieben hat. Also man muss ja mal sagen, die haben uns vor einem sehr kalten Winter gerettet, als Russland die Ukraine überfallen hat. Die Zeitenwende, Sondervermögen, Bundeswehr und so weiter. Das Deutschland-Ticket, als Bahnfahrer wirst du das auch zu schätzen wissen, ich jedenfalls sehr. Das Bürgergeld, jetzt kann man natürlich sagen, Bürgergeld ist ja ein gescheitertes Projekt. Aber ja, genau das ist doch auch in der Politik wichtig, dass Dinge mal ausprobiert werden. Dass man merkt, was die Gesellschaft akzeptiert und was nicht. Mhm. Und auch für die SPD war das ja so ein gewisser Lerneffekt, weil bei Hartz IV sind die Genossen ja in eine Richtung gegangen und haben sozusagen zu sehr zugegriffen bei den Sozialhilfeempfängern. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Man merkt, okay, also es gibt ja relevante Teile bei SPD und Grünen, die finden, dass ein sanktionsfreies Grundeinkommen der richtige Weg wäre. Und da ist jetzt klar, okay, das funktioniert auch nicht. Also dieser Lerneffekt ist ja bei der Ampel herumgekommen, auch wenn das noch nicht bei allen in der SPD so wirklich angekommen ist. Also da hat sich schon was verändert und auch in der politischen Kultur, denke ich, hat sich durch die Ampel etwas verändert. Man hat gemerkt, wenn man viel zuspitzt, wenn man viel streitet, das ist keine Blaupause für eine Drei-Parteien-Regierung. Und die wird es ja in Zukunft häufiger geben müssen. Das heißt, da wird man noch zurückgucken und sagen, okay, das wäre ein Beispiel, wie es nicht geht.
Aber jetzt ist ja bei Schwarz-Rot, also gerade das Thema Streit, die streiten ja jetzt auch ziemlich viel. Würdet ihr sagen, die schwarz-rote Bundesregierung ist die Ampel 2.0 oder hat sie eine Chance, das doch besser zu machen?
Also ich würde sagen, erstaunlich ist schon, dass sie jetzt schon wieder so viel streiten, dass die SPD offenbar versucht ist, der FDP nachzuahmen, also die Rolle einzunehmen. Wir haben eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende gehabt, die kürzlich gegen den eigenen Bundeskanzler demonstriert hat in Bielefeld wegen der Stadtbilddebatte. Das hat es bei der Ampel so nicht gegeben. Also ich finde, die haben erst ein halbes Jahr. Ich würde da noch nicht den Stab brechen. Aber ich hätte schon große Sorge, wenn die genauso weiter streiten jetzt, wie die Ampel das damals dann auch beendet hat.
Ich meine, Schwarz-Rot hat natürlich auch das Problem, die haben jetzt keine riesige Mehrheit. Das heißt, wenn da 13 Leute nicht mitspielen, dann läuft's nicht. Will heißen, zum Beispiel die junge Gruppe in der Union, die jetzt gesagt hat, auch mit der Rente, wir sind nicht ganz glücklich, wie das läuft, wir müssen da nochmal drüber reden. Dann muss da nochmal drüber geredet werden. Das heißt, es haben kleine Gruppen auch große Macht in dieser Koalition, was es sicher nicht einfacher macht, zusammenzuarbeiten. Insbesondere, weil so zumindest mein Eindruck, widersprich mir Martin, in dieser Koalition sind halt immer noch viele unterwegs, die auf beiden Seiten versuchen, auf Kosten der anderen Punkte zu machen. Und diese Art der Profilierungsversuche, die schadet am Ende in einer Partnerschaft allen. Also wer zusammenarbeitet, der muss halt auch mal Gemeinsamkeiten betonen und nicht immer herausarbeiten wollen, wo die eigene Partei toller ist als die andere und warum sie gerade für Wähler besonders attraktiv sein sollte, weil es am Ende halt die Gesamtkoalition unattraktiv macht.
Also um im Fußballbild vielleicht zu bleiben, ich würde sagen, erste Halbzeit, man liegt 0-1 zurück, aber man hatte noch die zweite Halbzeit und möglicherweise noch eine Verlängerung. Und von daher würde ich sagen, da besteht durchaus noch Hoffnung, dass die jetzt aus der Kabine kommen irgendwann und sagen, so, jetzt wird's gemacht.
Das ist doch ein schönes Abschlussbild. Und dann kann ich nur sagen, vielen Dank an meine beiden Sportmoderatoren heute, Martin Polanski und Jan-Peter Bartels, für eure Einschätzung. Danke euch.
Bitte gerne schön. Und Abpfiff.
Ja, und danke, dass ihr dabei wart beim Berlin-Code, dem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und wenn ihr einfach gleich weiter Podcast hören wollt und jetzt nicht unbedingt im Sport weitermachen wollt, sondern vielleicht an das Thema Angeln denkt und da interessiert seid, dann haben wir den Tipp für euch: Rute raus. Das ist nämlich der Angel-Podcast vom NDR. Moderator Heinz Galling und Angelexperte Horst Henning stellen immer unterhaltsam und informativ die beliebtesten Angelfische und Reviere vor. Übrigens habe ich mir sagen lassen, auch für Nicht-Angelexperten durchaus hörbar. Und es gibt immer ein leckeres Fischrezept. Rute raus kriegt ihr natürlich in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Mein Name ist Linda Zervakis. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns, wenn ihr mögt, nächsten Freitag gerne wieder. Bis dann.